Dann herzlich willkommen zum ersten Vortrag in diesem Blog nach dem Mittagessen. Unser erster Vortrag von Daniel Menzel zu einem Thema, warum es auch für High-Performance-Computing sinnvoll ist, wenn der Speicher eine ähnliche Performance hat. Viel Spaß!
So, ich hoffe, ich bin auch zu hören. Ist gar nicht so lang her, so ein paar Monate, saß ich am Schreibtisch, es klingelt das Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist Forschungsinstitut aus Mitteldeutschland und der Wissenschaftler, hörbar nervös, sagt: Herr Menzel, ich habe Ihre Nummer bekommen. Sie kennen sich doch gut mit HPC-Clustern unter Linux aus. Mein erster Impuls bei der Frage war irgendwie so: Ja, sage ich, es gibt also die Bereiche, wo wir, glaube ich, ganz gut sind. Was kann ich Gutes für Sie tun? Sagt: Ja, wir haben einen neuen Cluster bekommen. Und da sind irgendwie 40 Maschinen in diesem Cluster drin, jeweils 18 Kernprozessoren, 384 GB RAM und InfiniBand-Anbindung, und der Cluster funktioniert nicht. Also er rechnet schon, aber die Rechnungen sind langsamer als auf unseren Laptops. Und ich dachte mir so: Alter, was habt ihr für Laptops? Ja, ich dachte mir, okay, erzähl mal so ein bisschen weiter über dein Cluster. Was macht ihr damit? Was rechnet ihr denn damit? Kurze Pause, bisschen Pathos in der Stimme. Computermodelle. Ja, dachte ich mir, hatte ich mit gerechnet? nee, Moment, wusste ich, auf der anderen Seite ist ein Ingenieur. Darf ich sagen, weil bin ich auch. Hardware konnte er auswendig, aber was er damit tut. Naja, fast forward, ungefähr eine halbe Stunde später. Ich hatte ungefähr so einigermaßen verstanden, die Art und Weise, wie sie rechnen, ist halt ganz viel damit. Die haben zwar InfiniBand, aber es gibt keine wirkliche Interprozesskommunikation über das InfiniBand, sondern es gibt ein kleines Set an Daten, wo sie im Prinzip Daten reinschreiben. Der eine Prozess schreibt rein, der nächste schreibt wieder raus, der nächste schreibt wieder rein, der nächste schreibt wieder raus und so weiter und so fort. Und bei mir ging so langsam so ein kleines Lämpchen an, in welche Richtung das geht. Ja, sage ich zu ihm: Wie sieht es denn mit dem entsprechenden Storage dazu aus? Kurze Pause. Haben wir, kann ich Ihnen aber jetzt nicht viel zu sagen. Mein Lämpchen ging so langsam von so einem Frühlingsgrün in so ein Limettengrün-Gelb über, und ich sagte zu ihm: Okay, dann tun Sie mir mal einen Gefallen. Forschungsinstitut haben Sie ja wahrscheinlich alles ausgeschrieben, schicken Sie mir mal ein Leistungsverzeichnis, alles, was wir sonst so haben, und das, die Angebote oder beziehungsweise was am Schluss rausgekommen ist, mal zu, und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ein, zwei Tage später, wir telefonieren wieder miteinander, und ich sagte zu ihm: Haben Sie gerade Zugang zum Cluster? Sagt er: Ja. Dann tun Sie mir mal einen Gefallen, geben Sie mal bitte das Ergebnis von IOSTAT raus. Ich habe so das Gefühl, es könnte irgendwie ein bisschen mit Ihrem Storage zusammenhängen. Sagt er: Ja, gibt ein, kurz danach kommt so auf der anderen Seite so ein leichtes Oh. Per E-Mail kam ungefähr das an. Warum? Naja, das war deren Storage. Diese armen Viecher. Vier arme Festplatten. Die haben noch keine Chance. Und das Geile ist, da ist nicht mal ein InfiniBand oder sowas zur Anbindung dran gewesen. Naja, in dem Moment wusste ich zwei Sachen. Erstens, die haben wohl doch keine so mega geilen Laptops, wie ich befürchtet hatte. Und zweitens, ich glaube, ich muss mal ein bisschen was über High-Performance-Storage in einem Vortrag erzählen. Und wenn das in so einem Vortrag geht, oder beziehungsweise der heutige Vortrag, hat so zwei Aspekte. Auf der einen Seite möchte ich euch mit euch so ein bisschen besprechen, was es so an coolen neuen Sachen so auf dem Markt gibt und wo man sein Storage mit verbessern kann. Und ich möchte mit euch auch ein bisschen darauf eingehen, wie wir Engpässe effizient finden. Huh. Falsche Folie. Das ist jetzt fies, das ist ein bisschen aus der Seite. Ich hoffe, das passiert nur hier. Wir haben im Prinzip zwei Sorten von Kunden. Wir haben einerseits die Industriekunden und Enterprise-Kunden. Die sagen in der Regel gerne gute Performance, aber bitte nicht auf Kosten der Zuverlässigkeit. Und wir haben, wie gerade schon gesagt, die Kunden aus der Forschung. Was lacht ihr alle so fies? Seid ihr alle in der Forschung? Und das Schlimme ist, das sind wirkliche Zitate. Naja, also, wie gerade gesagt, es geht gerade so ein bisschen darum, was gibt es an coolen neuen Sachen? Und wir versuchen so ein bisschen die Engpässe zu finden. Und ich möchte mich ganz kurz mit euch auf drei Sachen konzentrieren, oder was heißt ganz kurz, in dem gesamten Vortrag. Das eine ist so ein bisschen das Thema Hardware. Netzwerk, auch wenn Netzwerk natürlich irgendwo streng genommen immer Hardware- und Softwareanteile hat, aber es ist halt ein eigener Bereich, gerade wenn es um Storage geht und das Thema Software wieder drauf haben. Und wenn wir an die Hardware denken oder beziehungsweise mit der Hardware loslegen, dann ist das Erste, woran wir natürlich denken, die Disks, die im System drin sind. Und ganz häufig erleben wir, dass die Leute, gerade wenn sie dann halt Systeme selber zusammenbauen, sagen, okay, das ist ja ein Profisystem, was ich hier zusammenbaue, also baue ich mir auch Profi-Festplatten ein. Und Profi, also der ein oder andere kennt es ja von euch, da kommt man dann ganz schnell auf sowas. Also ist jetzt egal, dass es Samsung ist, das ist letztlich bei allen. Und das Schlimme ist, die schreiben ja sogar auf ihre eigene Webseite, das ist nicht für Server gedacht, das ist für PCs gedacht. Auch wenn ein Pro drin steht. Und das geht nämlich noch weiter. Die schreiben ein Stückchen weiter und auf ihrer Webseite drauf, ich gebe eine Garantie über 5 Jahre, okay, das ist noch weit nachvollziehbar, oder über eine gewisse Anzahl von Terabytes, die ich geschrieben habe. Warum? Ich meine, die meisten von euch kennen sich ja sicherlich mit SSDs aus. Die wissen, die altern mit der Zeit und die Flashspeicher, die halten ja nur eine gewisse Anzahl an Schreibzyklen aus. Das heißt, irgendwann ist das Ding halt einfach durch. Und nicht nur ist es durch, vorher auch noch eine andere Sache, an die viele nicht denken, die werden langsamer. Das heißt, wenn ich heute mir mit irgendwelchen Consumer-SSDs ein System zusammenbaue, dann kann es durchaus sein, dass dieses System in einem Jahr oder zwei später einfach mal nur noch die Hälfte der Performance hat, weil einfach die SSDs langsam durch sind. Und aber das nicht binär einfach K.O. ist, sondern die werden halt einfach langsamer. Und wenn man sich das hier mal anguckt, diese 600 Terabyte Written, das hört sich ja viel an. Aber wenn man das mal auf die 5 Jahre runterrechnet, dann stellt man fest, wir haben ungefähr 340 Gigabyte pro Tag oder 0,65 Drive Writes per Day. Das ist so eine Maßeinheit, in der man halt rechnet, also wie häufig darf ich am Tag die gesamte Festplatte neu beschreiben. Für einen kleinen PC sind 337 Gigabyte am Tag eine große Nummer, da komme ich niemals hin. In einem Server, gerade im High-Performance-Bereich oder auch in der Virtualisierung, ist das durchaus eine Größenordnung, die ist nicht fernab von der Realität. Und wenn ich mir mal eine richtige Enterprise-Platte angucke, ich habe jetzt gerade hier von Samsung gesprochen, nehmen wir mal auch die Samsung, die SM-Serie, die haben eine PM, eine SM-Serie, da reden wir von 3,6 DWPD, die wir schreiben dürfen. Das ist so die erste Sache, in die wir immer wieder reinfallen, unser erster Engpass, den wir ganz, ganz häufig sehen. Das heißt, wenn ihr mal euch ein System zusammenbaut, dann geht bitte nicht auf die Samsung Pro. Die ist Pro für Laptops, aber nicht Pro für Server. Danke fürs Licht. Jetzt haben wir uns die Disks angeguckt und gehen einen Schritt weiter. Und dann nehmen wir unsere Server. Das ist jetzt von unserem eigenen Virtualisierungsdeutsch. Das ist so ein ganz typischer 2-Höheneinheiten-Server, da kriege ich 2,5 Zoll Platten einfach schön stehend rein, 24 Stück. Jetzt weiß ich nicht, wer das gerade eben gesehen hat oder wer es einfach weiß. Und eine Enterprise-SSD, da komme ich auf ungefähr 500 Megabyte die Sekunde, die ich schreiben kann theoretisch. Wenn ich 24 davon nehme, dann komme ich auf 12 Gigabyte die Sekunde. Pendant dazu, die wir ganz gerne häufig dann heute sehen, ist irgendwie eine 100 Gigabit-Karte dann dazu eingebaut. 100 Gigabit sind 12,5 Gigabyte, passt hier sehr schön zusammen. Die Frage ist allerdings, wie schließe ich die Dinger intern an? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist einfach ein SAS-Expander. Schöne Geschichte, ist eine preisgünstige Sache, ich schließe alle zusammen an. Und bei den meisten SAS-Expandern habe ich in der Regel 4 Ports, 2 in, 2 out. Und der erste Port schreibt mir 4,8 Gigabyte die Sekunde. Der zweite Port, ist weiter, danke, allerdings nur noch 10% mehr. Das wissen die meisten gar nicht. Das heißt, ich komme am Schluss, ich habe auf der einen Seite habe ich mein Netzwerk mit 12,5 GB, theoretisch erstmal. Ich habe auf der anderen Seite 12,5 GB die Sekunde oder 12 GB die Sekunde aus meinen SSDs und dazwischen habe ich eine Backplane, die mir gerade mal irgendwie ein Drittel bis die Hälfte davon aushält. Das Ganze, da ist auch wieder unser Engpass. Das Ganze will ich aber nicht unbedingt verteufeln. Es gibt Speziallösungen, da ist das Ganze sinnvoll. Wir haben zum Beispiel einen Kunden im Forschungsbereich, der sagt, ich habe immer nur 4 SSDs im RAID 1.0 und die spreche ich immer nur separat an. Dann reicht mir das natürlich aus. Dann habe ich in so einem Spezialfall, reicht mir auch so ein SAS-Expander einfach aus, weil ich komme halt niemals über das, was mir die Backplane kann, weil ich immer nur einzelne Devices anspreche. Aber wenn ich das irgendwie alles verteilen will, dann brauche ich eigentlich in der Regel eher sowas wie so eine Direct Attached Connected Backplane. Die ist direkt ans PCIe angebunden. Und da habe ich in der Regel sowas wie 6x4 Ports. Und da habe ich auch tatsächlich dann 4,8 GB die Sekunde pro 4 Devices. Das heißt, ich kann auch tatsächlich das ausnutzen, was meine Desks können. Nachteile sind natürlich, das Ganze ist teurer, weil ich habe mehr Karten und ich brauche mehr PCI Express Lanes. Jetzt habe ich an so einem Broadwell, also E5 irgendwas, habe ich 40, bei einer Skylake habe ich glaube ich 48, wenn ich mich nicht vertue. Kann aber, wenn ich dann noch ein paar Karten mit dazu nehme, kann es halt schon irgendwie eng werden mit den PCI Lanes und wie gesagt, es ist halt mehr kostenintensiver. Der reagiert immer so wenig auf mich. Wo wir vom Thema PCI sprechen. Die meisten von euch wissen ja, oder werden sie ihm schon mal begegnet sein, PCI Express kriege ich in 4-fach, 8-fach, 16-fach auf dem Board drauf. Worauf die meisten aber nicht denken, es gibt 4, 8 und 16-fach elektrisch und es gibt 4, 8, 16-fach mechanisch. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich einen langen 16er mechanischen habe, Steckplatz, aber der tatsächlich nur 8-fach verbunden ist. Und das Ganze begegnet uns ganz häufig bei so einer Konstellation. Das ist eine sogenannte Riser Card. Also das Ganze ist ein 19-Zoll-Server, also streng genommen eigentlich nur ein halb 19-Zoll-Server, der aus dem HPC-Bereich kommt. Und so eine Höheneinheit ist 45 mm ungefähr hoch, also 4,5 cm. Die Riser Card selber ist um die 70 mm. Das heißt, ich habe meine Höheneinheit, meine Netzwerkkarte, die ist höher, also muss ich sie kippen. Und dafür brauche ich diese Riser Card. Diese Riser Card ist im Prinzip nichts anderes als eine Art Winkel. So, diese Riser Cards sind ganz, ganz häufig als X16er ausgeführt. Und werden hier unten auf dem Mainboard dann manchmal auch aufgesteckt auf einem mechanischen X16er, aber eigentlich de facto elektrisch X8er. Und das ist richtig problematisch, denn wenn man das Ganze mal ein bisschen durchrechnet, und uns mal vorstellen, wir bauen so eine moderne 100 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte an PCIe 3 an, dann haben wir nach Vorschrift 985 Megabyte pro Sekunde pro Lane. Wenn ich mir jetzt einen X8er nehme, kann ich ausrechnen, dass ich über den Bus nur 61,5 Gigabyte die Sekunde bekomme. Das heißt, wenn ich die Karte da reinbesteckt bekomme, bringt mir das alles am Ende des Tages gar nichts, weil ich kriege nicht mehr als theoretisch 61,5, in der Realität meistens sowas um die 58, 59, 60 Gigabit die Sekunde raus. Und mit dieser Rechnung, wenn sie ein bisschen weiterführt, kann man auch den Forscher, den ich gerade eben da zitiert habe, mit der Nacht, dann schließen wir zweimal 100 Gigabit parallel einfach zusammen, ganz einfach widerlegen. Weil wenn ich einen 16er, selbst wenn ich einen 16er nehme, kriege ich da hinten am Ende des Tages nur sowas wie um die 115, 120 Gigabit die Sekunde raus. Jetzt verkaufen die ganzen Hersteller die Dinger natürlich nicht umsonst Dualport. Die haben einen Zweck. Da geht es aber dabei um Redundanz. Wenn mir ein Switch unterwegs ausfällt oder eine Fabric unterwegs ausfällt, dann kann ich von A nach B switchen. Aber niemals einfach zweimal zusammen ergibt das so Bonding-mäßig, wie ich das von meinen 1 Gigabit kenne. Erlegen wir sehr häufig. Und dann kommt dann am Schluss so ein bisschen die Trauer, ja, warum kriege ich denn nicht das da raus, was ich eigentlich rauskriegen wollte? Da ist er wieder, unser Engpassbus. So, gehen wir mal ein bisschen zu dem, was wir so an schönen neuen Sachen haben. Das hier rechts, das werden die meisten von euch wahrscheinlich kennen, das ist in dem Fall eine SATA-SSD. Die kennen vielleicht die einen oder anderen von euch auch aus dem privaten Bereich. Das ist die NVMe-SSD. Die ist zum Beispiel im Laptop sehr häufig oder im PC sehr häufig eingebaut. Und hier haben wir dann noch die NVMe-SSDs im U2-Format. Es gibt zusätzlich, die hatten wir leider keine von, die ich abfotografieren hätte können, die PCIe-Express-Karten, die ich hinten direkt draufspreche. HHHL steht für Half Height, Half Length. Das ist also im Prinzip eine ganz normale Karte, die ich hinten draufstecke. Ich habe ein bisschen was fett markiert. Natürlich ist das hier streng genommen auch eine SSD. Ich werde aber in der Regel von NVMEs sprechen, weil mir das NVMe-SSD ein bisschen lang ist und ich ein bisschen faul bin. Und die Karten hier, die PCIe Express-Karten, die ich direkt draufstelle, die haben ein bisschen mehr Performance gegenüber den U2-Karten. Übrigens, man sieht hier am Anschluss, der ist mechanisch mehr oder weniger identisch zu den SATA-SSDs. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, wir haben draußen ein Testsystem stehen, ich kann auch an die NVMe U2-SSDs mit einem in die Hotswap-Base auch eine SATA-SSD reinbauen und sie ist komplett abwärtskompatibel. So, Vorteil natürlich von dem Ding gegenüber so einer PCIe-Express-Karte ist, wenn mir die einzelne Disk aussteigt, ich kann sie Hotswap austauschen und muss nicht den ganzen Server dafür runterfahren. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben draußen ein Testsystem stehen, mit dem wir auch ein bisschen gearbeitet haben. Und jetzt ist die Frage so, wie testet man eigentlich Disks? Und das ist irgendwie, ich möchte jetzt fast sagen, eine Wissenschaft für sich. Manchmal habe ich auch das Gefühl, eine Religion für sich. Was genau teste ich eigentlich? Wie genau teste ich das eigentlich? Und dann sagt der eine, ich kriege so und so viel IOPS raus, der andere sagt so und so viel. Und das ist relativ schwierig. Wir haben uns am Schluss einfach darauf geeinigt, wir haben gesagt, okay, ach so, erstmal wollte ich das Testsystem vorstellen. Übrigens, wir haben eine 100 Gigabit Karte, natürlich, haben wir ja gerade gelernt, am 16er Bus angeschlossen, sonst bringt uns das nichts. Da ist das, was ich euch eigentlich erzählen wollte. Wir haben mal einfach einen Test mit File.io FIO gemacht. Das werden die einen oder anderen sicherlich kennen. Der hat verschiedene Modi. Write, Rent, Write, Read, Rent, Read. Es gibt noch einen Modus, der nennt sich Rent RW. Der ist relativ cool, der hat uns aber unser Parsing-Skript immer kaputt gemacht, deswegen haben wir den rausgelassen. So, ich habe über verschiedene Größen das Ganze gemacht, also kleine Sachen geschrieben, große Sachen geschrieben. Wir haben hier mit Numjobs noch die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir machen einen Prozess gleichzeitig, drei Prozesse, fünf Prozesse, zehn Prozesse gleichzeitig. Block Size haben wir uns jetzt einfach darauf geeinigt. Das könnte man auch noch irgendwie verschiedene Größen machen. Und das hier ist im Prinzip einfach nochmal ein Test, der nicht das Maximum da rausholt, sondern so ehrlich wie möglich versucht, die entsprechende Disk zu knechten. Das Ganze haben wir dreimal gemacht und haben uns immer das gespeichert und haben halt am Schluss irgendwie 480 Messergebnisse erhalten. Das erzähle ich euch deshalb, weil wir, das haben wir leider jetzt gerade nicht mehr geschafft, im Nachgang auch unsere Messergebnisse sind ungefähr am Schluss 6.000, 7.000 Messergebnisse aus unserem Testsystem zum Download anbieten werden. Dass ihr euch, das ist dann am Schluss eine große Excel-Tabelle, dass ihr euch selber mal selber das mal angucken könnt und spielen könnt. Und wir haben uns immer Single Disk und RAID 0 angeguckt. Jetzt wird der eine oder andere natürlich sagen, RAID 0, das ist doch kein echtes RAID, das benutze ich doch in dem System nicht wirklich. Das stimmt erstmal, aber wenn man sich überlegt, was ist eigentlich ein RAID oder was benutzen wir in der Regel häufig, ist ein RAID 1.0. Und es ist ein RAID 1 und noch ein RAID 1, das ich zusammenbinde zu einem RAID 0. Ein RAID 1 ist in der Regel mehr oder weniger schreib- und leseneutral. Mehr oder weniger, klar, es ist immer ein bisschen Aufwand, die Sachen zu duplizieren, aber es fällt nicht mehr groß ins Gewicht. Es gibt RAID 1-Implementationen, die es erlauben, dass ich die Leseperformance steigere, indem ich abwechselnd von der linken und der rechten Disk lese. Die sind aber sehr umstritten, weil es einfach dazu führen kann, es führt dazu, dass ich in dem Moment die Spiegelung verliere, weil wenn ich von dem einen lese und von dem anderen, dann habe ich zwar das gespiegelt geschrieben, aber was ist, wenn mir danach auf der Disk irgendwas kippt und ich die Ergebnisse nicht mehr richtig habe? Deswegen ist in der Regel bei RAID 1 auch wird von beiden gelesen. So, das heißt, wenn ich hier auf der Seite in dem Level immer mehr oder weniger das gleiche habe, als ob ich eine gleiche Disk benutze, kann ich auch einfach zum Testen RAID 0 zusammenschalten und habe die gleichen Performance-Ergebnisse. Jetzt haben wir halt viele, viele Ergebnisse gehabt und haben dann gesagt, okay, wie können wir das Ganze irgendwie einigermaßen gut im Vortrag darstellen, haben gesagt, okay, wir machen einfach, am Anfang setzen wir eine Zeit, am Ende setzen wir eine Zeit und gucken, wie lang ist eigentlich, hat einfach die Durchlaufzeit gebraucht. Und das fand ich schon relativ gravierend. Das heißt, für so eine alte ADD, natürlich klar, jeder weiß, die muss halt hin und her suchen, gerade beim Random-Bereich, aber wir reden hier schon von einem Faktor 33 und wir reden auch hier von einem Faktor 5, zwischen den SSDs und den NVMe-SSDs. Das ist also einiges, was die Dinger zu bieten haben. Ich werde heute nicht viel im Detail auf NVMe und NVMe over Fabrics, wo es theoretisch herkommt, weil da hinten sehe ich schon nämlich die Hand von Heinz Reinecke, der nach mir dran kommt. Und wir haben uns nämlich schon vorher unterhalten, haben gesagt, okay, wir müssen nicht so viel Redundanz in die ganze Geschichte reinbringen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, empfehle ich euch danach einfach wahrscheinlich hier sitzen zu bleiben und ihm mal einfach in aller Ausführlichkeit zuzuhören. Ich beschäftige mich in der Weile mal mit noch einer anderen Sache. Und zwar, es gibt noch ein weiteres Format, was jetzt gerade kommt. Das ist ist das NF1-Format. Da musste ich leider das Bild von Samsung selber klauen. Das werden wir erst übernächste Woche auf dem Cloudfest in Rust selber das erste Mal in der Hand haben. Ich bin schon sehr gespannt. Das sind, die Idee ist letztlich, die haben hier einen relativ großen Backplaner dran und haben bis zu 570, 580 Terabyte auf einer Höheneinheit, die die da reinbekommen wollen. Wie gut das Ding performt, ich weiß es nicht. Wie viel davon Schaumschlägerei ist, ich weiß es nicht. Ich kann es noch nicht sagen. Aber gerade so im Cloud-Bereich oder als Caching-Bereich kann ich mir schon vorstellen, dass die Dinger schon ganz interessant für den einen oder anderen sein werden. Wahrscheinlich für den, der sich's leisten kann. Das war's schon, Low-Level zur Hardware. Gehen wir mal zum Netzwerk weiter. Und das Netzwerk, was die meisten von uns kennen, ist wahrscheinlich das Ethernet-Netzwerk. Und da gehe ich mal ganz kurz ein bisschen rein, weil ich zeigen möchte, warum eigentlich 25 Gigabit Ethernet viel, viel cooler ist als 40 Gigabit Ethernet. Und wenn wir uns das mal geschichtlich ein bisschen angucken, dann stellen wir fest, dass wir ganz häufig irgendwie 2,5 mal 4 gleich 10 sehen. Jetzt hoffe ich, ist mir das nicht komplett zerschossen. Damals 100 Megabit, dann kam 1 Gigabit. Einige von euch wissen sicherlich, 1 Gigabit war ja in Wirklichkeit vier Adernpaare parallel zu je 250 Megabit. Da kommt das erste Mal das hier vor. Dann gab es irgendwann 10 Gigabit. Und bei 10 Gigabit konnte ich auf einmal hergehen und habe gesagt, okay, wenn ich 10 Gigabit kann, dann mache ich 4, indem ich einfach 4 Lanes parallel schalte. Und das führt dazu, dass ich die auch wieder auftrennen kann. Und das habe ich mal hier mitgebracht. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch kennt. Ich habe hier auf der einen Seite, in dem Fall nicht einen 40, sondern einen 100 Gigabit Anschluss, aber das Prinzip ist das gleiche. Und auf der anderen Seite habe ich halt 40 und 10, kann ich die wieder aufteilen. Das heißt, ich kann einmal im Switch einfach sagen, ich habe 4 aufgeteilt. Das nennt sich bei Mellanox Breakout. Ich glaube, Intel nennt das Fanout-Kabel. Prinzip ist überall das gleiche. Ich mache die Autobahn breiter. Aber wenn wir daran denken, dass wir, wenn wir High-Performance-Storage haben wollen, dann interessiert uns nicht nur die Bandbreite, sondern es interessiert uns vor allem aber auch die Latenz. Und wenn ich die Autobahn einfach nur breiter mache, dann wird das Ganze dadurch nicht schneller. Und damit kommen wir auch zu dem Punkt, warum ich sage, 25 Gigabit, ach nee, einen Punkt habe ich vergessen. Man ist ja irgendwann, ist dann bei dem WLAN, ist es ja aufgekommen, weil ja die neuen WLAN-Standards sind ja über 1 Gigabit. Das heißt, die Ethernet-Anbindung hat mir nicht gereicht. Das heißt, wir haben nochmal zurückgerechnet, haben da 2,5 Gigabit eingeführt, damit wir da die WLAN-Access-Points vernünftig anbieten können. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass, nein, kommen wir nicht, noch was anderes. Firma Mellanox, die ursprünglich aus dem InfiniBand-Bereich kam, die hat sich noch so was Eigenes zusammengebastelt, so eine proprietäre Lösung dazwischen. Wir haben gesagt, im InfiniBand-Bereich kommen wir gleich nochmal zu, sind es 14 Gigabit, die ganz üblich sind. Machen wir doch einfach unser eigenes 56 Gigabit Ethernet noch dazwischen. Kriegen wir noch ein bisschen was an Geschwindigkeit mehr, kriegen wir noch ein bisschen was dazu raus. Und jetzt kommt endlich 25 Gigabit. Und das Geheimnis ist letztlich, 25 Gigabit ist wieder am Schluss eine Lane. Das heißt, ich takte schneller. Und damit kriege ich auch eine geringere Latenz. Das kann ich auch wieder vervierfachen, dann habe ich 100 Gigabit und dann hat man sich auch gedacht, naja, okay, wenn ich 100 Gigabit, also mit 4 Lanes bauen kann, dann kann ich auch 50 Gigabit, das ist ja irgendwo auch dazwischen, irgendwo unterwegs, kann ich einfach mit 2 Lanes zusammenschalten. Und das ist eine relativ schöne Geschichte, insbesondere wenn man sich auch die Abwärtskompatibilität und die Anschlüsse anguckt. 10 Gigabit SFP Plus, Small Form Factor Pluggable Plus und die 40 Gigabyte dann Quad Small Factor, Form Factor Pluggable, meist das ist ein schwieriges Wort. So, und dann kommt Mellanox mit ihrer komischen, also mechanisch genau identisch, passt aber natürlich nicht, ist ja klar. Also funktioniert nicht zusammen, weil sonst wäre es ja langweilig. Und jetzt kommen die neuen Standards und die haben dann SFP 28 und QSFP 28, weil die Lane halt mit 28 Gigabit tatsächlich taktet. Und das Schöne und Fiese gleichzeitig ist, die sind mechanisch kompatibel zusammen. Warum das fies ist, darum können wir gleich nochmal. Das Schöne ist natürlich, ich kann heute, unser Backbone zum Beispiel ist über 25 Gigabit angeschlossen, ich kann aber trotzdem in diesen 25 Gigabit Anschluss einfach ein 10 Gigabit Kabel an den 10 Gigabit Anschluss stecken und der erkennt das, setzt sich runter auf 10 Gigabit, weil langsamer Takten geht ja immer und ich kann einfach an meinen 25 Gigabit 10 Gigabit oder an meinen 100 Gigabit Anschluss ein 40 Gigabit ohne Probleme anschließen und stelle das einfach im Switch ein, wenn er es nicht sowieso schon rausbekommen hat, dass das Ganze langsamer geht. Das ist eine schöne Sache. Wir werden gleich noch ein bisschen auf Ethernet zurückkommen, wenn es um Roki geht. Aber es gibt noch gerade im High-Performance-Computing eine zweite Schnittstelle, die sehr, sehr wichtig ist. Das ist InfiniBand. Und das ist eigentlich, ist InfiniBand kein Netzwerk, in dem Sinne, es ist eigentlich ein Bussystem, von dem aber eigentlich nur der Netzwerkbereich de facto wirklich übrig geblieben ist. Der Rest ist heute total unwichtig geworden. Und die Idee ist, wir lagern im Prinzip den gesamten Protokollstack in die Netzwerkhardware und spezielle Prozessoren dafür aus und wir erreichen eine relativ geringe Latenz von maximal 2 Mikrosekunden. Port-to-Port-Latenz in so einem üblichen InfiniBand-Switch liegt so im Bereich so von 100 bis 150 Nanosekunden. Das heißt, das ist wenig. Das Ganze ist nur für kurze Strecken gedacht. Also es gibt kein InfiniBand-WAN. Zumindest wüsste ich nicht davon, dass ich da... Also ich kann das zwar über Fiber irgendwie ein bisschen verlängern, aber die Grundidee ist, ich habe es über kurze Strecken. Und es gibt im Prinzip zwei Firmen. Mellanox und irgendwo so auch ein bisschen Intel. Also so wirklich was zu melden haben die nicht. Ich weiß nicht, wie ihr es mitbekommen habt, aber Nvidia hat ja jetzt gerade Mellanox für knapp 7 Milliarden US-Dollar gekauft. Das tun die nicht, weil denen langweilig ist, sondern weil das tatsächlich echt noch gerade im HPC-Bereich eine unglaublich wichtige Schnittstelle ist und gerade auch so wieder ein Revival erfährt, gerade wenn es um das Thema Interprozesskommunikation im HPC-Bereich geht. Da ist halt einfach InfiniBand noch um den Faktor 5 bis 10 schneller als Ethernet es ist, gerade auch mit RDMA, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Und das erwebt gerade so aus meiner Sicht so ein bisschen Revival. Und InfiniBand nutzt auch QSFP-Ports. Und ich habe ein Smiley dahinter gemacht, weil ich einen Auszubildenden habe. Und dieser Auszubildende hat letztens bei uns unser Lager aufgeräumt. Und das hat er so gemacht, indem er angefangen hat, alle Sachen mal auszukippen auf einen Haufen. Und dann gesagt hat, das sieht aus wie das, das sieht aus wie das, das sieht aus wie das. Und dann am Schluss alles, was QSFP hatte, zusammen. Wir haben nun eine InfiniBand-Teststrecke und unser 100 Gigabit-Anschlüsse. Und ich stand irgendwie zwei Wochen später da und wunderte mich, warum ich keine 100 Gigabit-Verbindung hinbekomme, warum die Ports sich nicht erkennen. Weil passen mechanisch natürlich schon. Ich sehe aber nicht auf den ersten Blick, weil sie sind alle blau. Sehen natürlich auf den ersten Blick nicht, dass es InfiniBand ist. Macht Freude, macht wirklich Freude. Heute kann ich drüber lachen. Apropos macht Freude. Also QDR, also es gibt InfiniBand in verschiedenen Geschwindigkeiten. Es gibt QDR, also die Single Data Rate ist bei 8 Gigabit die Sekunde. Dann gibt es Double Data Rate und Quad Data Rate mit 32 Gigabit. Dann kommen wir hier auf das FDR. Das steht für 14 Data Rate. Weil halt eine Lane davon 14 Gigabit die Sekunde hat. Da kommt wieder sozusagen der Rückschluss zu eben, warum ich das erzählt habe, dass Mellanox halt auch 56 Gigabit Ethernet hat im Programm, weil sie gesagt haben, okay, das können wir mit InfiniBands, die gleiche Taktung kriegen wir auch mit Ethernet hin. So, und wer sich jetzt überlegt, wofür steht denn wohl das E, wenn das alles hier für Zahlen steht, tut es gar nicht, das steht für Enhanced. Ich bringe die Dinge immer auseinander, deswegen musste ich mir die Zahlen auch dahinter schreiben. Naja, aber InfiniBand bringt eine relativ coole Geschichte mit und das ist RDMA. Remote Direct Memory Access. Und darauf möchte ich mal nochmal eingehen, weil das ist gerade, wenn es um Storage geht, eine der Sachen, um die man heute meines Erachtens einfach nicht mehr rumkommt. Und bevor wir mal RDMA betrachten, ich weiß nicht, wer von euch Entwickler ist, gehen wir mal mit DMA los, weil RDMA eigentlich nur Remote DMA ist. Grundidee, ganz kurz zusammengefasst, ich habe meine CPU, mein I/O-Gerät, mein RAM, ich habe dazwischen Bus. Und konventionell war es so, mein I/O-Gerät hat halt seine Datenpakete, schickt die an die CPU, CPU schickt die ans RAM. Mit DMA gehe ich her und reserviere mir einfach einen Speicherbereich und mache einfach aus dem I/O-Gerät, darf ich direkt auf den Memory zugreifen. Deswegen auch Direct Memory Access, wenig verwirrend. RDMA ist eigentlich eine simple Idee. Ich erweitere das DMA ums Netzwerk. Das heißt, das Offloading von der ganzen Geschichte passiert auf spezialisierten Prozessoren auf der Netzwerkkarte und die CPU wird eigentlich nicht mehr wirklich eingebunden. Das heißt auf gut Deutsch, Server A schreibt bei Server B mehr oder weniger direkt in den Arbeitsspeicher, ohne dass irgendjemand dazwischen involviert ist. Das Ganze kann ich natürlich nur in einem vertrauenswürdigen Netzwerk tun, weil da ist nichts mehr, was da kontrolliert wird. Wir gehen gleich mal ein bisschen auf ACLs rein, das macht Spaß mit ACLs und sowas. Kommt das so in die InfiniBand-Welt, das ist natürlich jetzt klar. Und das gibt es jetzt halt auch mittlerweile für Ethernet, also das nennt sich dann Rokey. RDMA over Converged Ethernet. Gehst du wohl weiter? Das ist ganz wichtig. Ich brauche eine in Anführungsstrichen verlustfreie Übertragung. Während wir im Internet irgendwo bei 10 hoch minus, was weiß ich, 9 oder sowas, glaube ich, sind wir da. Wir sind hier bei 10 hoch minus 15. Das heißt, jedes 10 hoch 15. Paket darf nur kaputt sein. Weil ich habe einfach nichts mehr auf dem Level, was irgendwie noch erkennt, ist da was kaputt. Deswegen sind diese Kabel auch so dick und so gut abgeschirmt und auch nur auf so kurze Distanzen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Aber es funktioniert. Und es funktioniert sehr gut und funktioniert natürlich auch im Linux-Kernel sehr gut. So. Ja. Das stimmt. Ich habe leider, wie ich heute sagen muss, in der Beschreibung noch gesagt, dass ich auch noch ein bisschen was zu den Fiber Channel erzähle. Deswegen muss ich hier auch noch eine Folie damit reinbringen. Wir haben tatsächlich kaum noch Kontakt mit Fiber Channel. Ich weiß nicht, wie viele Leute noch Fiber Channel benutzen. Und die Leute, die es benutzen... Ja, tun es aus meiner Sicht meistens, weil sie es immer schon gemacht haben. Also... Ist halt eine Schnittstelle für Speichernetzwerke, so gerade für SANs. Heute üblich ist halt irgendwo im Bereich bis 32 Gigabit pro Sekunde. Und der tatsächlich nicht von Hand zu weisende Vorteil ist bei Fiber Channel die garantierte Latenz und die garantierte In-Order Delivery. Und die ist natürlich, gerade wenn es darum geht, dass ich wenig Überprüfungsmöglichkeiten mir einbaue, ist die natürlich nicht von der Hand zu weisen. Allerdings, ich muss sagen, ich weiß nicht, was der Grund ist, wir kommen kaum noch in unserem Bereich, gerade im HPC-Bereich mit Fiber Channel, wirklich in Verbindung und auch ansonsten bei Virtualisierungsclustern. HPC hat noch nie Das stimmt. Ja, wir sind ja nur bis 32 Gigabit. Ja. Das ist die letzte verfügbare Karte, die du kriegst. Und sie sind gerade am Plan für BNT. Das ist zwar irgendwie ganz schön und ganz toll, aber wenn man sich natürlich dann viel mehr Datenraten anschaut, dann ist das ein bisschen.
Ja. Genau, und die Fiber Channel Menschen ätzen meistens gegen die InfiniBand und Ethernet-Menschen und sagen so nach dem Motto: Naja, ja, bei euch funktioniert der ganze Quark ja nur deshalb so gut, weil ihr einfach so viel Overhead habt. Also, es gibt offensichtlich gleich noch eine große Diskussion zum Thema Fiber Channel und ob sinnvoll oder nicht. Ich kann nur sagen, wir kommen damit nicht in Kontakt. Und tatsächlich, wir kommen aus dem HPC-Bereich ganz viel und da ist halt einfach auch InfiniBand immer schon, völlig richtig, immer schon eigentlich gewesen. Und damit möchte ich auch das Netzwerk meinerseits auch schon abschließen und möchte noch ganz zum Schluss, noch 10 Minuten ungefähr, möchte ich noch mal ganz kurz so auf die Ebene darüber zu sprechen kommen. Das ist die Software-Ebene. Und ich habe ja gerade RDMA ein bisschen erzählt, was das ist. Und das bringt mir natürlich auch für so klassische Dateisysteme wie NFS einen Vorteil. Das heißt, ich habe halt kein großes TCP-Gedöns mehr unterwegs, ich habe geringere Latenzen. Und das bedeutet halt für mich, dass ich in unserem Testsystem, ich habe das einfach mal gegeneinander gestellt, auch erheblich bessere Durchsätze bekomme. Wichtig ist, je geringer, desto besser. Das heißt, meine Laufzeit geht mal locker um ein Drittel runter. Abhängig natürlich von der Geschwindigkeit. Wobei das geht hier, irgendwann gehen wir dann offensichtlich in eine andere Saturierung. Da hat das Netzwerk nicht mehr so viel mit zu tun. Genau, ansonsten, Kernel kann das sprechen. Es muss halt, die Karte muss das natürlich können. Die Switches müssen das unterwegs alles handeln können. Da ist natürlich, HPC ist meistens, muss man ganz klar sagen, ist meistens ganz viel Geld und ganz viel Hardware auf Sachen draufwerfen. Und deswegen haben die dann halt auch hier mal eine 100-Gigabit-Verbindung, wo die meisten Leute dann sagen, so nach dem Motto, naja, sieht schön aus, aber die Preise dann nicht mehr. Genau, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall NFS over RDMA ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, wenn man halt entsprechende Hardware hat, mit relativ wenig Aufwand, einfach neu mounten mit der Option RDMA, sofern die Treiber das alle unterstützen, das tun aber auch die Treiber im Kernel mittlerweile, kann ich einfach mit RDMA sprechen, muss halt einfach nur einmal neu einhängen. Das geht relativ einfach. So, und jetzt kommen wir zum Bereich, wo der Hannes gleich ganz, ganz viel zu erzählen wird. Ich möchte mal ganz kurz so ein bisschen das, was wir in unserem System gerade gezeigt haben, nochmal aufführen. Das heißt, wir haben bei NVMe over Fabrics 3 Sätze dazu. Die Idee ist dahinter, ich gehe übers Netzwerk und binde mir, wer von euch kennt iSCSI? Okay, NVMe over Fabrics ist iSCSI auf Steroiden. Das heißt, ich habe im Prinzip, ich binde mir was lokal auf meinen, ich habe auch die gleichen Namen, ich habe einen Client und ich habe einen Target. Also ich binde mir auf meinem Client im Prinzip das der entsprechende Target dort ein und das sieht für mich im LSBLK im Output aus wie ein lokales Device. Also ich sehe halt einfach ein lokales Device und kann mit diesem Block-Device auch machen, was auch immer ich lustig bin. Und wir sind halt einfach hergegangen und haben 3x NVMe-SSDs im RAID 0 zusammengebaut. Warum genau 3 und nicht mehr? Ja, einfach ganz klar, weil wir 4 Server haben und mit einem muss ich ja das Ding anbinden. Und ich habe auch nur 4 Einschieber in unserem Server dran gehabt und für eins brauche ich meine Betriebssystemplatte. Also ist 3 einfach das Limitierende für uns gewesen. Und die Ergebnisse sind eigentlich relativ schön. Schick. Wenn man sich mal hier von rechts das Ganze anguckt, bei einer lokalen Platte, also unser Test hat auf einer lokalen Platte oder auf einem lokalen RAID 0 11 Minuten lang gedauert. Und abhängig vom Netzwerk bin ich gar nicht so weit davon entfernt gewesen. Und ich bin vor allen Dingen auch bei einer Latenz in der Regel von ungefähr 10 Mikrosekunden. Das heißt, ich habe auch keinen, braucht alles ewig lange, bis es angekommen ist. Was gerade dann wieder für die Virtualisierungsmenschen eine ganz, ganz interessante Geschichte ist. Weil wenn man in der ganzen virtuellen Maschine halt erstmal eine halbe Stunde braucht, bis die Pakete angekommen sind, eine halbe Stunde, bis sie wieder zurückgekommen sind, dann ist das halt irgendwie alles extrem träge. Was man natürlich hier noch mit sieht, ist ganz klar der Einfluss vom Netzwerk. Und wenn du ein 100 Gigabit Netzwerk hast, dann kannst du natürlich das auch runterstufen. Das haben wir an der Stelle halt einfach gemacht und haben gesagt, okay, wir schalten auf 40 oder 25 runter, weil das noch so die großen anderen Bereiche sind, die wir kennen. Oder die es so gibt. Genau, dann gehen wir mal weiter. Ceph und High Performance. Ich höre irgendwo ein Lachen. Ceph ist ja erstmal als verteiltes Dateisystem und es hat kein Single Point of Failure mit seinem Crush-Algorithmus. Eigentlich eine coole Idee. Ich habe aber ehrlich gesagt noch nie einen HPC-Cluster mit Ceph gesehen. Wir wollten es mal ausprobieren, weil wir einen Kunden haben, der hat mit 300 Nodes, hat er sich überlegt, dass er jeweils in diese 300 Nodes 6 Platten einbaut und die als Caching benutzt. Und das Caching braucht er heute nicht. Wir haben gesagt, dann machen wir noch mal einfach auf diese 300 Nodes in Ceph und gucken mal, wie das performt. Sind wir noch nicht zugekommen? Wenn wir mal irgendwann auf jeden Fall mal nachschieben. Ich bin mal ganz interessant, bin ganz gespannt. Klar, Ceph läuft mit Linux. Aber, und das ist die größte Downside, Ceph ist ausgelegt auf Zuverlässigkeit, auf unzuverlässige Hardware. Das heißt, es ist einfach nicht auf High-End, es ist weder auf High-End Hardware optimiert, es macht halt einfach Sachen, die dafür geeignet sind, wie im Prinzip im Internet, Zuverlässigkeit herzustellen, nicht Performance. Es hat keinen InfiniBand-Support, HPC-Bereich, und soweit ich weiß, es hat hart RDMA-Support, aber doch. Also es hat auf jeden Fall RDMA-Support, aber in unserem Testsystem vor einem halben Jahr ist es regelmäßig alles zusammengebrochen. Also hat es InfiniBand-Support mittlerweile?
Nein.
Okay. Aber RDMA?
Ja.
Zuverlässig?
Well.
Bis morgen. Genau. Und eine Sache, die wir, also die, womit ich mir das erklären kann, ist... Gerade im HPC-Bereich, ich habe das ja eben eingangs erklärt, das ist sehr, sehr üblich. Ich schreibe auf ein gewisses Set von Daten und das machen viele, viele Leute oder viele, viele Clients parallel, viele Prozesse parallel. Das heißt, ich verteile das Ganze nicht, das bringt mir an der Stelle nichts, sondern ich habe eigentlich, ich gehe mit der Nadel auf ein ganz, ganz geringes Set an wenigen, wenigen Dateien, auf die ich zugreife und lese und schreibe. Und ich erkläre mir das vor allen Dingen auch deshalb, dass es da nicht so weit geht, weil das aus meiner Sicht eine der Sachen ist, auf die Ceph keinen Wert legt oder beziehungsweise auf die es nicht hingeht. Das heißt, Ceph ist eine schöne Geschichte und ich habe mir gedacht, halt irgendwie, hier sind wahrscheinlich viele Leute, die Ceph benutzen, aber im HPC-Bereich und auch im Virtualisierungsbereich schon eher, da haben wir es schon ein, zwei Mal erlebt, aber auch da würde ich eher auf andere Sachen setzen. Und wie gesagt, HPC-Dateisystem, BGFS möchte ich mal vorstellen. Ich weiß nicht, kennt jemand BGFS? Wo so ein paar einzelne Hände gehen hoch. Ist von Fraunhofer, funktioniert trotzdem. einer aus dem Süden, ich weiß es nicht. Und als ehemaliger selbst Fraunhoferaner, da habe ich wieder drüber ätzen. BGFS hat eine sehr, sehr schöne Idee eigentlich. Ich trenne in meinem Meta und Storage auch wieder auf. Das heißt, ich sage, okay, wenn ich auf meine Daten zugreifen will, dann muss ich... Wenn ich auf meine Metadaten zugreifen will, also ich muss halt, wenn ich in einen Ordner reingehe, ich weiß nicht, wer von euch in der Forschung schon mal tatsächlich mit Simulationen zusammengearbeitet hat, die gehen teilweise irgendwie 10, 20 Ordnerstrukturen runter. Wenn nicht sogar noch mehr. Und das wird dann rekursiv aufgebaut. Und das muss ich alles, das ist ja erstmal alles Meta-Information, bis ich dann an der eigentlichen Datei angekommen bin. Und deswegen ist die Idee von BGFS auch, ich trenne das in Meta-Services und Storage-Services und die kann ich beliebig skalieren, so wie ich lustig bin. Das heißt, ich kann mir jetzt hier sehr häufig zum Beispiel irgendwie ein RAID 1.0 oder mehrere RAID 1.0s bauen mit Meta-Services und ich kann mir meine Storage, die kann ich mir aus Spindeln, die kann ich mir All-Flash, die kann ich mir auch bauen, wie ich lustig bin, die kann ich gemischt machen, wobei ich das für ein bisschen schwierig halte, wenn ich die gemischt mache. Und ich habe eine zentrale Management-Node. Und die melden sich alle erstmal bei ihrer Management-Note, der ist eigentlich eine Art Broker, wenn man so will. Die melden sich da, die 93.000 Clients melden sich da. Und wenn die Kommunikation fertig haben, dann wissen die am Schluss, welcher Metanode liegt da oder welcher Metanode gibt es unter welcher Adresse. Und ich habe mein Storage unter den Adressen und dann kann ich halt auf die zugreifen, jeweils auch wieder über RDMA an der Stelle und kann dann halt mit denen relativ high-performant arbeiten. Das funktioniert relativ gut. Und zum Schluss, zum Ende des Vortrags, möchte ich auch mal zeigen, wie man sich damit ein bisschen in den Fuß schießen kann. Das haben wir nämlich selber auch geschafft. Ich kann das erweitern. Ich kann das sehr gut erweitern, indem ich einfach sage, ich füge noch neue Services hinzu. Ausgangssituation ist die. Meine Storage-Festplatten, meine alten, sind relativ voll. Ich kriege meine neuen mit dazu. Und was BGFS leider nicht kann, ist Rebalancing. Was macht also BGFS? Naja, voll, 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 ja, dann schreibe ich alles da drauf. Was haben wir also gehabt, nachdem wir die erweitert haben? Es war tatsächlich 4 Targets und 2 mit dazu. Was ist also passiert? Die Performance ist richtig schön in den Keller gegangen, weil das System sich einfach nur noch entschieden hat, alles auf die 2 neuen Disks zu schreiben. Und damit haben es auch wir geschafft, einen schönen Engpass zu finden. Das war's von meiner Seite aus. Ich danke euch und falls ihr Fragen habt, fragt gerne. Ansonsten sehen wir uns gleich am Stand.
Ja, vielen Dank. Erstmal an den Vortragenden und auch euch, dass ihr in diesen beengten Verhältnissen zugehört habt. Für Fragen würde ich entweder bitten, die Fragen nochmal zu wiederholen, oder ich würde versuchen, mit dem Mikrofon irgendwo ranzukommen. Aber erstmal, gibt es Fragen?
Da hinten.
Kommen wir da mit dem Mikro hin?
Werfen.
Werfen.
Organisiert. Ja, ne? Du hast vorher NFS über RDMA erwähnt. Hast du das schon irgendwo mal in freier Wildbahn gesehen, außerhalb von Test-Setups?
Nochmal bitte was?
Hast du NFS über RDMA schon mal irgendwo außer in Test-Setups gesehen?
Also die Frage, du hast ja das Mikrofon. Haben wir tatsächlich auch ein Forschungsinstitut. Die waren limitiert, weil einige Spezialhardware nur NFS gesprochen hat, aber das auch relativ performant konnte, weil ich in diese Spezialhardware auch 40 Gigabit-Karten reinbekommen habe. Und da haben wir das tatsächlich dann gemacht. Also wir haben NFS over RDMA mit einem dahinter gelagerten NVMe over Fabrics gehabt, mit 12 Karten. Wir haben am Schluss einen Gesamtdurchsatz von irgendwie was um die 4 bis 5 Gigabyte die Sekunde hinbekommen, theoretisch. Was allerdings dann durch die 40 Gigabit-Karte natürlich wieder limitiert worden ist. Also es ist tatsächlich auch de facto existent. Beantwortet das? Super.
Gut, weitere Fragen? Das scheint im Moment nicht der Fall zu sein.
Ansonsten, wir laufen nicht weg.
Ansonsten, denke ich, gibt es mit Sicherheit noch Gelegenheit, sich zu unterhalten. Dann nochmal vielen Dank für den Vortrag und vielen Dank fürs Zuhören.